gut.
So, und damit kommen wir nun zum Klassiker des heutigen Tages, nämlich nachdem wir in der vergangenen Woche uns mit Johann Heinrich Pestalozzi auseinandergesetzt haben, haben wir, die haben alle solche Doppelnamen, haben wir es jetzt heute mit Johann Friedrich Herbart zu tun. Wir haben Pestalozzi als jemanden kennengelernt, der in einer Zeit in der Schweiz lebte, als dieses Land, das nach dem Dreißigjährigen Krieg aus dem Verband des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation ausgeschieden ist, sich im Zeitalter der beginnenden Industrialisierung befunden hat, als die weitestgehend bäuerlich-kleinstädtische Bevölkerung und Wirtschaft allmählich auf die Produktionsweise der kapitalistischen Fabrikproduktion umgestellt wurde, als es aber ohnehin auch im bäuerlichen Bereich eine große Armut gegeben hat. Pestalozzi war jemand, der politisch interessiert und pädagogisch enthusiasmiert gewesen ist. Er legte, wie ich ihn versucht habe, zum Ende der vergangenen Stunde deutlich zu machen, besonderen Wert auf die Modi der sinnlichen Erfahrung. Und man kann in ihm schon einen bedeutenden Vorläufer, wenn Sie so wollen, psychoanalytischer Überlegungen vor allem zur menschlichen Stimme ansehen. Für Pestalozzi war klar damals auch, dass vor allem die Mütter die Agentinnen jedenfalls der frühen Erziehung sind und dass es sowas wie eine Wohnstubenerziehung geben soll. Pestalozzi war jemand, das wird uns dann später bei Fröbel und noch später in der Reformpädagogik bei Maria Montessori wieder begegnen, der besonders daran interessiert gewesen ist, Kinder sinnliche Erfahrungen im Umgang mit Gegenständen, Tönen, Formen und Farben zu machen. In dieser Hinsicht war er in der Tat wegweisend. Sein relativ langes Leben hat ihn dann allerdings dazu geführt, was die Frage der Aufhebung der Armut durch Bildung und der Demokratisierung der Gesellschaft angesichts der von ihm erfahrenen Gräuel der Französischen Revolution, die es auch gab und der Napoleonischen Kriege, zunehmend dazu geführt hat, politisch konservativer zu werden. Pestalozzi gilt als einer der Begründer der Sozialpädagogik, hat also Armenanstalten und Armenhäuser gegründet, im späteren Teil seines Lebens zunehmend mehr auch Internate, die dann immer mehr Elite-Internate geworden sind, die vor allem auch unter den gebildeten Ständen in Preußen einen ganz hervorragenden Ruf genossen haben, sodass Pestalozzi gegen Ende seines Lebens dann zu dem wurde, was wir heute als einen Schul- oder Bildungsunternehmer bezeichnen würde. Seine letzte Position bezüglich der Aufhebung sozialer Ungleichheit durch Bildung war, dass er der Meinung war, dass die ständig gegliederte Gesellschaft, die durchaus auch Armut kennt, dadurch angereichert, aber nicht aufgehoben werden soll, dass auch diejenigen Kinder, von denen zu vermuten ist, dass sie arm bleiben werden, dennoch eine gute Bildung erhalten sollen. Die uns heute geläufige Idee eines Aufstiegs durch Bildung war eben noch nicht plausibel, weil er immer noch sehr stark in Kategorien einer Stände- oder Klassengesellschaft gedacht hat. Soweit zu Pestalozzi. Und jetzt kommen wir zu dem Klassiker, der am wenigsten als solcher bekannt ist und der jedenfalls in der Sekundärliteratur als der Antipode bzw. als die Ergänzung, das Komplement zu Pestalozzi gilt, Johann Friedrich Herbart. Lassen Sie uns kurz die Biografie durchgehen. Er wird auch in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts, kurz vor der Französischen Revolution, geboren in eine bildungsbürgerliche Familie, wird im Alter von 12 Schüler der örtlichen Lateinschule und erweist sich schon als sehr begabtes und interessiertes Kind. 1794, jetzt ist er 18, hat inzwischen natürlich schon auch mitbekommen, dass in Frankreich die Revolution ausgebrochen ist, wechselte er an die damals berühmte Universität Jena, an der auch, wie ich ihn mitgeteilt habe, Fichte gelehrt hat. Im Jahr 1797, da haben wir uns vertippt, das steht jetzt fehlerhaft 1997, das müssen wir noch ändern, kehrt er von Fichte zu Kant zurück und wird das, was, wie ich Ihnen ja schon öfters mitgeteilt habe, viele dieser jungen Intellektuellen wurden, wird nämlich Hauslehrer. Und in dieser Funktion erfährt er dann von Pestalozzi und über Pestalozzi, nimmt zu ihm Kontakt auf und versucht vor dem Hintergrund seiner guten Kenntnis der kantischen Philosophie auf dieser Basis immer auch in einer gewissen Abgrenzung zu Kant eine systematische Pädagogik zu entwickeln. Wenn wir nochmal die nächste Folie sehen können. Der kommt also aus Oldenburg, dann kehrt er da im Jahr 1800 zurück, will dann aber doch an der Universität reüssieren und geht also im Jahr 1802 nach Göttingen. Das war damals die führende Universität der deutschen Aufklärung. Dort wirkten Lichtenberg und andere und übrigens auch die Gebrüder Grimm. Darauf müssen wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Denn Göttingen gehörte damals zunächst noch, jetzt hatten wir gerade wieder einen Geburtstag der britischen Queen, also Göttingen und dieser Teil Niedersachsens gehörte damals zu Großbritannien. Und das war ein Problem, da werden wir gleich noch drüber sprechen, denn irgendwann hat sich dann das Königreich Hannover vom britischen Königreich getrennt. 1809, nun eine große Ehre für ihn, er wird nach Königsberg berufen, nachdem er schon also im Jahr 1806 eine allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet publiziert hat und eine allgemeine praktische Philosophie, das hieß damals jetzt nicht, was wir uns heute so unter praktisch vorstellen, also dass man zum Baumarkt geht und dann irgendwelche Sachen zusammenbaut. Praktische Philosophie ist immer eine Philosophie des Handelns und der Moral. 1809 geht er also auf den ehemaligen Lehrstuhl Kants, verdichtet es auch praktisch durch die Einrichtung eines pädagogischen Seminars. Und so kann man sagen, wenn Pestalozzi als einer der Begründer der Sozialpädagogik gelten kann, dann Johann Heinrich Herbart mit Sicherheit als der Begründer der Schulpädagogik. Er hat ein pädagogisches Seminar eingerichtet. Heiratet dann also als durchaus schon älterer Mann, wann war er geboren? 76, also 37, eine damals 18-jährige Frau. Das war damals das übliche Heiratsmuster. Das heißt nicht, dass Männer und Frauen, dass nicht auch Männer und Frauen gleichen Alters partnerschaftlichen Umgang und Verkehr hatten, heißt aber, dass man im Allgemeinen schon als Mann eine gewisse berufliche Karriere hinter sich gebracht haben muss, um überhaupt in der Lage zu sein, einen eigenen Hausstand zu gründen. Es waren ja Frau und Kinder mitzuversorgen. Frauen haben damals, also jedenfalls der mittleren Schichten, noch nicht gearbeitet. Diese Ehe wird freilich kinderlos bleiben. 1813 dann das Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. 1816 ein Lehrbuch zur Psychologie. 1824, 25 ein Buch über die Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik und so weiter. Er war so erfolgreich, dass er 1833 einen weiteren Ruf an seine alte Universität Göttingen erhalten hat, eine Bewerbung nach Berlin in die preußische Hauptstadt auf den höchst prestigiösen Lehrstuhl von Hegel konnte er nicht erzielen. 1841 erscheint dann in der zweiten Auflage der Umriss der pädagogischen Vorlesung und 1837 kommt es zur politischen Krise, denn im Jahre 1837 wird nun das Königreich Hannover, das bis dahin zur britischen Krone gehört hat und eine, in politischen Begriffen gesagt, relativ liberale konstitutionell monarchische Verfassung hatte, aufgehoben vom neuen König aus dem Haus Hannover, einem Welfenkönig, daraufhin protestieren einige Professoren der Göttinger Universität, darunter die Mitbegründer der Germanistik, Jakob und Wilhelm Grimm. Das sind diejenigen, denen wir Grimms Märchen verdanken. Die haben es also öffentlich gewagt, gegen die Aufhebung der Verfassung durch den preußischen König zu protestieren, mit der Folge, dass sie alle sieben, die Göttinger sieben, gefeuert wurden. Und Herbert war leider nicht mutig genug, sich dem anzuschließen, sondern hat sich als Dekan der Philosophischen Fakultät von diesen Protestaktionen der Göttinger Sieben distanziert. Später hat es ihm dann irgendwie leid getan. Er hat es dann später, Sie können es ja lesen, als die Göttinger Katastrophe bezeichnet. Aber anschließend mochte er sich diesem demokratisch-republikanischen Protest nicht, sondern hat sich noch mit Psychologie und pädagogischen Vorlesungen beschäftigt und er erliegt 1841 einem Schlaganfall. Soweit zu den biografischen Randdaten. Und dann wird einem auffallen, dass mindestens in dieser einen Hinsicht seiner politischen Haltung wir hier eine gewisse Parallele zu Pestalozzi finden, der auf seine späten Jahre dann auch politisch ziemlich konservativ geworden ist. Im Umriss seiner pädagogischen Vorlesungen aus dem Jahre 1841 können wir Folgendes lesen. Paragraph 1. Der Grundbegriff der Pädagogik ist die Bildsamkeit des Zöglings. Das ist nun über den bereits bekannten Begriff der Bildung hinaus eine neue Idee, weil jetzt gewissermaßen nicht mehr nur von den Erziehungszielen ausgegangen wird, die für eine Gesellschaft oder ein politisches Gemeinwesen wichtig sind, sondern von der Person und den Eigenschaften der Adressaten. Und es war Herberts Ehrgeiz zu zeigen, dass man das empirisch weitestgehend von der Philosophie entfernt betreiben können. Bildsamkeit ist also eine Art Ausdruck einer pädagogischen Anthropologie, der das verdichtet, und darüber haben wir schon oft gesprochen, was bei Kant in dieser Aussage, der Mensch ist nichts, als was er durch Erziehung ist, bereits angelegt ist. Bildsamkeit ist also eine spezifische anthropologische Eigenschaft unserer Gattung Mensch. Und die Pädagogik als Wissenschaft, die bezieht sich nun auf diese Bildsamkeit, und zwar in zwei Dimensionen unter einem Programm. Herbert war einer der Ersten, der den Ehrgeiz hatte, und das wird heute immer wieder diskutiert. Manchmal habe ich jedenfalls den Eindruck, das ist ein Scheingefecht, aber viele Kolleginnen und Kollegen verfechten das mit großer Hingabe. Also Herbert war einer der Ersten, der die Pädagogik als eigenständige Wissenschaft begründen wollte und nicht nur als eine Unterdisziplin der Theologie, der Philosophie oder der Psychologie. Und das ist in unserem Fach bis heute ein heftig diskutiertes und umstrittenes Thema, ob sich die Pädagogik gleichsam selbst begründen kann aus eigenem Recht. Das werden wir auf jeden Fall im nächsten Semester vertiefen. Aber einer dieser Grundbegriffe ist dann eben die Bildsamkeit. Und im Paragraphen 2 des Umrisses der pädagogischen Vorlesung von 1841 lesen wir dann, dass Pädagogik als Wissenschaft abhängt von der praktischen Philosophie und Psychologie. Diese zeigt das Ziel der Bildung, nämlich die praktische Philosophie, diese, die Psychologie, die Mittel und die Hindernisse. Und wenn Sie das lesen, dann sehen Sie sofort, also so ganz klappt es nun doch nicht mit der Begründung der Pädagogik aus sich selbst, denn die Ziele der Pädagogik sollen ja nach wie vor von der praktischen Philosophie, das soll heißen vor allem von der kantischen Moralphilosophie, vorgegeben werden, wonach Menschen zu sittlichen, moralisch entscheidungsfähigen Wesen werden. Das wesentliche Werk, das will ich an dieser Stelle, wir stellen es noch auf die Homepage, noch mitteilen, zu Herbert, wenn Sie das interessieren sollte, stammt von dem Berliner Kollegen Dietrich Benner. Von ihm gibt es eine Publikation, Johann Friedrich Herbert, Systematische Pädagogik, Weinheim, 1997. Und Herbert hat dann in seiner aus dem Jahr 1804 stammenden Schrift, die Ästhetik, sehr umständlicher Titel, die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung, Folgendes postuliert. Zitat aus dieser Benner-Ausgabe, Seite 49. Machen, dass der Zögling sich selbst finde, als wählend das Gute, als verwerfend das Böse. Dies oder nichts ist Charakterbildung. Also damit fängt es mal an. vor dem Hintergrund der anthropologisch angesetzten Bildsamkeit ist das erste Ziel Charakterbildung. Also nicht das Anhäufen von irgendwelchen wichtigen oder nützlichen Informationen oder Praktiken, wie man sich in der Welt zurechtfindet, sondern die Bildung des Charakters. Dieses, schreibt er fort, dieser Hebung zur selbstbewussten Persönlichkeit, auch wichtig, selbstbewusste Persönlichkeit, soll ohne Zweifel im Gemüte des Zöglings selbst vorgehen und durch dessen eigene Tätigkeit vollzogen werden. Und da haben Sie wieder diese Problematik der Anregungen zur Selbsttätigkeit, die wir bereits bei Fichte kennengelernt haben. Also ich glaube, dass Herbert damit ausdrücken will, dass man gewissermaßen nicht durch massive Einwirkung von außen zur selbstbewussten Persönlichkeit werden kann, sondern auch hier kann es jedenfalls diesem programmatischen Vorhaben nach nur um Anregung gehen. Es muss dies letzten Endes vom Zögling, so hieß das damals noch, selbst vollzogen werden, in seinem Gemüt, also in seiner Seele, in seinem Charakter. Denn, und so geht das weiter, es wäre Unsinn, wenn der Erzieher das eigentliche Wesen der Kraft dazu erschaffen und die Seele eines anderen hineinflößen wolle. Das, so meint uns Herbert mitteilen zu sollen, das geht überhaupt nicht. Heißt aber umgekehrt, dass eine Idee der Bildsamkeit davon ausgehen muss, dass gewissermaßen in jedem Menschen es eine Anlage zur Selbsttätigkeit geben muss. Das ist die Annahme. Das absolute Gegenprogramm dazu, das werden wir dann im nächsten Semester ein bisschen genauer besprechen, ist von dem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirkenden amerikanischen behavioristischen Psychologen Skinner vertreten worden, der nicht nur die operante Lerntheorie anhand von den berüchtigten Rattenexperimenten, Ratten-Tauben-Experimenten entwickelt hat, sondern von dem es auch einen Bildungs- und Erziehungsroman gibt unter dem Titel Walden 2. Walden 2 ist ein Bezug auf eine Schrift, die in den 1850er Jahren in den USA entstanden ist, von einem literarischen Autor namens Thoreau. Der hat so einen Roman geschrieben oder so eine Art Novelle über sich selbst, wie er sich selbst für Jahre in die Wälder von Massachusetts zurückgezogen hat, um daran zu beweisen, dass man kann auch alleine aus eigener Kraft, unabhängig vom Staat und sonst wie leben. Skinner schreibt dann etwa 100 Jahre Walden 2 mit dem Untertitel Beyond Freedom and Dignity, jenseits von Freiheit und Würde, in dem Skinner auf der Basis seiner behavioristischen, verhaltenstheoretischen Lerntheorie nachweisen will, dass im Menschen selbst überhaupt nichts drin ist, sondern man aus ihm das machen kann, was man in gewissermaßen lerntheoretisch belehrt andressieren kann. Das ist bei unserer idealistischen Tradition, mit der wir es in diesem Sommersemester zu tun haben, ganz anders. Also die glauben schon an sowas wie eine Anlage zur Selbsttätigkeit. Und daraus folgt dann für Herbert, dass die von ihm konzipierte Pädagogik drei Elemente beziehungsweise drei Dimensionen umfasst. Nämlich erstens, das hatten wir schon besprochen, die Lehre von der Bildsamkeit des Charakters. Dann aber zweitens, und jetzt kann ich an den Beginn der heutigen Vorlesung erinnern, als es darum ging, wer denn von Ihnen Lehramt studiert. Also Sie wären alle nicht die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für Herbart, denn seine zweite Grundüberzeugung war, dass der Unterricht die Hauptform der Erziehung ist. Das muss man sich natürlich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, anders als bei Pestalozzi, wo die Wohnstubenerziehung und die Familie noch eine wichtige Rolle spielt, anders als, auch darüber werden wir dann im nächsten Semester sprechen, in den verschiedenen Pädagogiken der deutschen Jugendbewegung, wo der Gedanke einer Selbsterziehung der Jugend durch sich als Peer Group neben Elternhaus und Schule zum großen Thema wurde, postuliert Herbart entschieden, der Unterricht ist die Hauptform der Erziehung. Und das ist natürlich auch heute in der Schulpädagogik, das ist nicht mein Fach, eine interessante Frage. Dient die Schule auch heute dazu, dass Kinder und Jugendliche erzogen werden? Oder geht es nicht eher darum, Sie lassen es mich mal fit, also lax ausdrücken, Sie fit zu machen für die Herausforderungen des späteren Erwachsenenlebens, was kompetenten Fähigkeiten und Fertigkeiten, Informationen angeht, aber Sie zu erziehen, das ist natürlich eine große Frage, ob das geht. Ich weiß nicht, ob Sie das noch erlebt haben, also die Älteren unter uns werden sich erinnern, wir haben immer noch die Kopfnoten bekommen. Wie war das? Betragen, Aufmerksamkeit, Ordnung, was war das Vierte? Weiß das noch jemand? Betragen, Aufmerksamkeit, Mitarbeit. Haben Sie das auch noch? Haben Sie auch noch Kopfnoten gekriegt? Ja, und war das nur so zur Information oder war das irgendwie versetzungsrelevant oder zur Warnung an neue Lehrerinnen und Lehrer gedacht? Also, wie war das? Hat man sich Sorgen gemacht, wenn man keine gute Punktzahl in diesen Noten bekommen hat? Ah, okay. Also das ist in der Tat, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, ein Erbe von Herbart, die Schule soll auch erziehen. Das andere Erbe ist vielleicht, aber ist jetzt kein Thema, die Bildung zu den künftigen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen. Und das dritte Element seiner Pädagogik ist die Lehre von der Charakterstärke der Sittlichkeit. Das heißt dann, wenn man das alles zusammennimmt, dass es im Unterricht immer auch darauf ankommt, sittlich starke Charaktere zu bilden. Wie diese drei Dimensionen zusammenhängen, dazu hat sich Herbart ganz unterschiedlich geäußert. Es gibt von ihm Äußerungen, die so klingen: Man kann die eine und ganze Aufgabe der Erziehung in den Begriff der Moralität fassen. Erziehen selbst ist ein moralisches Geschäft und das Ziel der Erziehung ist die sittliche Charakterbildung. Aber das steht natürlich in einem gewissen Spannungsverhältnis zu der Überzeugung von der Selbsttätigkeit, denn an anderer Stelle sagt er, machen, dass der Zögling sich selbst finde, als wählend das Gute, als verwerfend das Böse. Und was nun Herbart in gewisser Weise zu einem Vorläufer auch unseres pädagogischen Denkens ist, dass er nun in Abhebung von Kant darauf beharrt, dass, wie er es nennt, kein leisester Wind von transzendentaler Freiheit in das Gebiet des Erziehers durch irgendein Ritzchen hineinblasen darf. Also wenn es sowas wie Entscheidungsfreiheit und Sittlichkeit gibt, dann müssen das empirisch fassbare Größen sein. In der Sprache der heutigen Psychologie muss man sagen, das muss dann auch irgendwie operationalisierbar sein. Wenn Sie ein Beispiel dafür wollen, es ist immer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dann sind das die derzeit etwa in Nordrhein-Westfalen laufenden Überlegungen, ob also schon 16-Jährige das Landeswahlrecht erhalten sollen. Da kann man jetzt dafür sein, da kann man dagegen sein. Nur, warum bisher nur 18-Jährige, warum künftig 16-Jährige? Und da muss man sich dann irgendwelche Überlegungen empirischer Art dazu einfallen lassen, warum also 16-Jährige in ihrem angenommenen und unterstellten politischen Entscheidungsvermögen genauso reif sind, wie das also bei 18-Jährigen der Fall ist. Hier steht, was die allgemeine Pädagogik machen muss. Und Herbert ist dann noch durch zwei weitere Begriffe bekannt geworden. In den 1920er Jahren bis in den 1970er Jahren durch den Begriff des pädagogischen Taktes. Und dazu hatten wir doch auch noch, genau, ein Zitat. Taktvoll heißt, sich behutsam jemandem anzunähern. Das ist aber bei Herbert nicht ganz gemeint. Takt als Mittelglied zwischen Theorie und Taktik heißt jetzt, dass man in der Lage sein muss, und das appelliert jetzt wirklich an Lehrpersonen, an Lehrerinnen und Lehrer, zwischen der Theorie, die man im Studienseminar und an der Universität gelernt hat, und dem, was man dann tatsächlich vor Ort in der Klasse tut, nochmal so ein Mittelglied hat, sodass man sich also angemessen überlegen kann, wie man die Theorie dann auf die Situation im Klassenzimmer abbildet. Sie werden das verfolgt haben. Heute, an diesem Mittwoch, wird hier an der Goethe-Universität die Akademie für Lehrerbildung ABL eröffnet, weil man der Meinung ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer hier an der Universität immer noch nicht praxisnah genug ausgebildet werden. Also das ist richtig. Also noch vor 30, 40 Jahren haben die Lehrer, wenn sie dann neben ihrem Fach Pädagogik studiert haben, dann sich vielleicht viel mit Herbert und Pestalozzi beschäftigt, aber keineswegs mit der Wirklichkeit im Unterricht. Was man an den Studienseminaren, das war dann so der zweite Teil der Ausbildung, mitgekriegt hat, dass man Unterrichtsvorbereitungen schreiben musste, und diese Unterrichtsvorbereitungen, die entsprechen relativ genau dem, was hier als Takt beschrieben ist, dass man aus seiner pädagogischen Theorie, aus den Lernzielen und so weiter was aufschreiben soll, wie man das dann in den Unterricht umsetzen soll. Wie es dann tatsächlich faktisch im Klassenzimmer ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Gibt Ihren Kollegen, den Kollegen Rauin, das ist jetzt der Direktor dieser Akademie für Lehrerbildung, werden vielen empirischen Forschungen gezeigt, dass künftige Lehrerinnen und Lehrer zu wenig Kontakt zur Praxis haben, weswegen man im Land Hessen versucht, künftige Lehrerinnen und Lehrer jetzt schon sehr früh, zu Beginn ihres Studiums, ein Schulpraktikum machen zu lassen, damit sie ausprobieren können, ob das überhaupt etwas für sie ist. Pädagogischer Takt, eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht wie der Schlendrian ewig gleichförmig verfährt, aber auch nicht wie eine vollkommen durchgeführte Theorie wenigstens sollte, bei strenger Konsequenz und in völliger Besonnenheit an die Regel zugleich die wahre Forderung des individuellen Falls, also das heißt nun wirklich dieses Schülers, ganz und gar zu treffen. Das ist die Idee des pädagogischen Taktes. Herbert ist dann jemand gewesen, der außerordentlich großen Wert auf die Charakterbildung des Individuums gelegt hat. Das war auch, wenn man ihm wohl will, und da gibt es eine angeregte Diskussion, sein Motiv, sich den Göttinger Sieben nicht anzuschließen. Das war so jemand, der auch da die Mitte gesucht hat. Er war sowohl gegen Republikanismus, also das, was er glaubt, in Frankreich erlebt zu haben, als auch für Absolutismus, beziehungsweise, wie er es nannte, Despotismus. Und deswegen hat er gesagt, also man muss das den Studenten selbst überlassen, für was für eine Form der Politik sie sich später entscheiden wollen. Und deswegen hat er als Bürger sich zurückgehalten und nicht gegen diese Verfassungs-, diesen Putsch, muss man eigentlich sagen, mit protestiert. Also das klingt dann so. Der Erzieher soll den Mut haben, vorauszusetzen, er könne, wenn er es recht anfange, jene Auffassung durch ästhetische Darstellung der Welt früh und stark zu determinieren, damit die freie Haltung des Gemüts nicht von der Weltklugheit, sondern von der reinen praktischen Überlegung das Gesetz empfange. Hier ist er Kantianer. Eine solche Darstellung der Welt, der ganzen Welt und aller bekannten Zeiten, um nötigenfalls die üblen Eindrücke einer ungünstigen Umgebung auszulöschen. Dies möchte wohl mit Recht das Hauptgeschäft der Erziehung heißen. Und das ist dann interessant, weil Sie da auch so ein bisschen eine, wenn Sie wollen, sozialpädagogische Überlegung drin haben. Hauptgeschäft der Erziehung ist es, notfalls die üblen Eindrücke einer ungünstigen Umgebung auszulöschen. Und da sieht er es ein, Gesellschaftsreform selbst war nun nicht sein Ziel. Interessant ist nun, und damit komme ich für heute zum Schluss, dass Herbert gerade neuerdings, wo, vielleicht können wir das im nächsten Semester diskutieren, die Pädagogik sehr stark mit den analytischen Mitteln des französischen Sozialphilosophen Michel Foucault analysiert und kritisiert wird. Herbert nun als Kronzeuge dafür herhalten muss, dass Erziehung auch und gerade eine Erziehung zur Selbstständigkeit auf wenig anderes zielt, als darauf, die äußere Herrschaft der Gesellschaft, des Staates in die Individuen hinein zu verlegen, dass das eigentlich schon Herberts Idee gewesen ist, denn er hat einen Begriff entwickelt, der auch politisch interessant ist, dass er nämlich Regierung im politischen Sinn und Zucht im pädagogischen Sinn sehr eng miteinander verbunden hat. In einem seiner Bücher geht es am Anfang um die Regierung und am Ende um die Zucht. Und Regierung und Zucht sind beides Formen einer Herrschaft. Es ist zwar zu unterscheiden, Regierung von der eigentlichen Erziehung, sei es doch die Aufgabe der Regierung, Ruhe und Ordnung zu gewährleisten, während Zucht verstanden werde als Erziehung im engeren Sinne. Jedenfalls, und das ist wichtig, hat Herbert mit diesen Überlegungen einer ganzen Schule der Pädagogik, der sogenannten Herbertianer, das Stichwort gegeben. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Die das aber übernommen haben, diese Parallelisierung von Zucht und Regierung. Ein Herbertianer, ein Mann namens Lindner, hat 40 Jahre später Folgendes formuliert, dass es von der durch Regierung zur erziehenden Unterordnung bis zur erziehenden sittlichen Unterordnung, Zitat, nur noch ein Schritt, welcher durch den Hinzutritt der freien Unterwerfung an die Stelle der Erzwungenen bewirkt wird. So erzieht die Mutter schon dadurch, dass sie dieselben regierend meistert. Also die häusliche Elternerziehung. Die Mutter erzieht die Kinder dadurch, dass sie die Kinder regierend meistert. Und ebenso, immer noch dieser Lindner, ebenso ist die äußere Ordnung, welche der Lehrer in der Schulklasse erhält, schon eine Art Erziehung. So ist die pädagogische Regierung, sagt Lindner, ein Herbertianer, so ist die pädagogische Regierung ein Vorbild der Selbstregierung, welcher sie dereinst wird Platz zu machen haben. Sie ist aber auch ein Analogon der Staatsregierung. Also das ist aus der Sicht dieser Herbertianer und Herberts, die auf der einen Seite die freie moralische Verantwortung des Individuums in seiner Selbsttätigkeit ins Zentrum gestellt haben, zugleich eine deutlich politisch vorgeformte Form der Internalisierung von Herrschaft über sich selbst. Ob das wirklich so etwas Schlimmes ist, wie uns das die Anhänger Foucaults unter den Erziehungswissenschaftlern weiszumachen versuchen, das wäre dann nochmal zu diskutieren. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche kommen wir dann auf eine ganz andere Figur, die weitestgehend, das ist jetzt eine Neuentdeckung von mir, unter den Klassikern der Pädagogik beiseite gelassen wurde, den englischen Politiker und Philosophen einer liberalen Öffentlichkeit, John Stuart Mill. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.